Und was habe ich auf den Papst geschimpft damals? Was will der? Ne? Der kennt sich überhaupt nicht aus. Was mischt sich der da rein? Der hat doch überhaupt keine Ahnung. Und ja, als mir dann mal bewusst wurde, irgendwann bewusst wurde, dass er für meine innere Freiheit schon kämpfte, zu einem Zeitpunkt, wo mir noch nicht mal bewusst war, dass ich Gefangene bin, ab da begann ich, das Ganze anders zu sehen und Respekt zu bekommen vor ihm. Und wie ich jetzt nach und nach lernen durfte, dass der Heilige Vater Johannes Paul II. Mir so haushoch überlegen ist, so haushoch, ne? Wo ich spüren darf, dass er der Fels ist. Er ist der Fels, der Herr hat ihn ja als Fels bezeichnet, das Petrusamt. Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche baue. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwinden. Heißt der Fels, er ist unverrückbar. Ich wollte den Fels immer runterziehen zu mir, weil im Grunde wusste ich, dass es nicht in Ordnung ist, was ich tue. Nur mich hat es geärgert, dass mir da einer ins Gewissen geredet hat. Und deshalb habe ich geschimpft. Und ich wollte dann den Fels runterziehen zu mir, damit ich wieder frei schnaufen kann. Und heute weiß ich, nein, das ist der falsche Weg, sondern ich darf mich an dem Felsen erheben, hoch zu ihm, frei zu werden innerlich von meiner Schwäche. Und das ist der Weg der wahren Freiheit des Menschen, dass wir innerlich frei sind, das Gute zu tun in jeder Sekunde und uns nicht von unseren Schwächen ständig gefangen halten lassen zu müssen. Das war mir damals aber alles noch nicht bewusst. Ich habe geschimpft und heute tue ich es nicht mehr. Heute bin ich so dankbar, dass wir Johannes Paul II. Haben. Die Welt braucht nichts dringender wie ihn. Wir sind heute so weit, dass wir meinen, alles, was die Wissenschaft kann, darf sie tun. Und das ist so nicht. Wir haben unsere Grenzen in der Moral, in der Ethik, in der Menschenwürde, die auch eine Wissenschaft beachten muss. Ansonsten geht irgendwas schief. Wenn wir allein das Problem des Klonens nehmen, ja du liebe Leute, ne? Wenn das nicht in wirklich gute Bahnen kommt, welchen Gefahren das beinhaltet, ne? Das wird der Tag kommen, wo der FC Bayern den Idealfußballer bestellen wird in der Klinik und sagen wird, der muss solche Oberschenkel haben und ich weiß nicht was, ne? Damit er wirklich ein guter Fußballer wird. Und da wird man rummachen und züchten, bis man so einen hinkriegt. Und alle anderen landen im Abfalleimer. Und ich glaube, dass das die besondere herausragende Stellung ist von Johannes Paul II., dass er alles, was er tut und macht und spricht und schreibt, immer, wo er immer die volle Würde des Menschen im Blick hat. Von seiner natürlichen Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tode. Und es ist immer aus der Sicht Gottes heraus. Er ist Stellvertreter Christi auf Erden. Das ist seine Aufgabe. Uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir unsere Freiheit haben, aber auch eine Verantwortung. Und die werden wir einmal vor Gott verantworten dürfen. Und er hat immer die volle Würde des Menschen im Blick und immer, so empfinde ich es, dass er uns immer sieht als Ebenbild Gottes Geschaffene. Und das ist die Dimension. Und oftmals erkennen wir es nicht oder können es nicht oder wollen es nicht, wie auch immer. Und es tun sich so viele Menschen heute so schwer mit ihm. Im Grunde ist es genau das ist ein Merkmal der Finsternis in Deutschland. Dass wir solche Probleme mit dem haben, was uns eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ein Merkmal der Finsternis über Deutschland. Und genau deshalb meine ich, deshalb vielleicht auch kommt die Mutter Gottes, ob es in Medjugorje ist oder an anderen Orten, um uns einfach wieder daran zu erinnern. Und ich glaube, unsere heutige Zeit braucht wieder Heilige. Wir brauchen wieder Menschen, die geistig vorangehen, damit die Politik wieder Halt hat und wieder weiß, in welche Richtung es moralisch, menschlich, ethisch gehen kann. Und deshalb sind wir alle gerufen. Die Mutter Gottes sagt in Medjugorje, jeder von euch ist berufen zur Heiligkeit. Jeder. Und ich habe mir überlegt, was heißt es, heilig zu sein? Ja, da musst du 20 Jahre als Einsiedler in der Höhle gelebt haben oder so. Nein, sie sagt, jeder von euch ist berufen zur Heiligkeit. Und die Heiligkeit ist genau das, was sich jeder Mensch sehnt, wünscht in seinem Herzen, nämlich den Frieden, die Zufriedenheit und das Glück. Aber wir können das nur finden, wenn wir uns auf den Weg aufrichtig zum Herrn machen. Und ich bin zutiefst überzeugt, jeder in Deutschland will heilig werden. Jeder. Ich habe noch keinen gehört, der sagt, er möchte unglücklich sein, er möchte unzufrieden sein. Nur die meisten suchen es an der falschen Stelle. Rein in der Welt, wo es nicht gibt. Natürlich, die Welt in Dinge, die brauchen wir, selbstverständlich, gar keine Frage. Wir brauchen unser Auto, gar keine Frage, wir können 3 haben. Aber dass der wahre Friede im Herzen, die tiefe Zufriedenheit, die kommt nur von Gott. Und das waren aber alles Dinge, die ich damals noch nicht so wissen durfte, nicht so erkennen durfte. Und damals habe ich eben auf den Papst geschimpft. Heute nicht mehr. Dann kam das Abitur, danach war ich 1,5 Jahre bei der Bundeswehr und dann studierte ich Bauingenieur Vermessungswesen an der Universität in Technischen Hochschule in Karlsruhe. Und gleich anschließend war ich dann für 4 Jahre in Afrika, in Algerien tätig. Wir haben damals eine große Fabrik gebaut für den algerischen Staat, wo dann unsere Baumaschinen hergestellt wurden. Und ich war verantwortlich für die Bauphase. Und das war für mich, glaube ich, eine wichtige Zeit. Einmal beruflich, gleich eine solche Baustelle zu leiten. Einerseits, aber auch auf der anderen Seite die Sahara, wo ich mehrmals durchquert habe, per Anhalter auf dem Lastwagen. Und ich war oft auch allein in der Sahara. Und dort sieht man die Sterne viel heller wie bei uns hier. Einfach weil die Luft klarer ist. Diese feuchte Dunstschicht ist dort nicht vorhanden. Da sagt man, die Sterne auch runter sieht bis zum Horizont. Und wenn man dann nachts so dort sitzt, in dieser absoluten Stille und da hochschaut, dann kommt einfach zwangsläufig die Frage auf, wo kommt das alles her? Ist es Zufall aus dem Nichts oder gibt es einen Schöpfergott? Und mich konnte einfach die aus dem Nichts heraus, das konnte mich nicht überzeugen, wenn ich da hochschaute und einfach diese Ordnung sah, die dort herrscht. Jeder Planet weiß, um wen er rumsaust und das Kräftegleichgewicht und alles, dachte ich, das kann nicht aus dem Nichts kommen, dieses hohe Maß an Ordnung. Und so war das eigentlich der Beginn dessen, dass ich mich langsam dem Gedanken eines Schöpfergottes wieder öffnen konnte. Und dann kam ich zurück 1981, dann durchlief ich eine Ausbildungsphase in verschiedenen Werken und dann wurde die Verantwortlichkeit innerhalb unserer Familie und uns Geschwistern neu aufgeteilt. Mir wurden die Fahrzeugkrane, die Schiffs- und die Bohrinselkrane, die Hafen- und Containerkrane, die Werkzeugmaschinen und die Flugzeugausrüstung zugeteilt. Und meine Geschwister hatten jeweils andere Produkte, für die sie dann zuständig waren, unter der Leitung unseres Vaters. Und das war dann meine Welt. Das kann ich sagen. Diese Technik, die hat mich damals fasziniert. Sie fasziniert mich auch heute noch, muss ich gestehen, auch heute noch. Und da waren wir eigentlich alle zu Hause. Diese verschiedenen Problematiken, die verschiedenen Menschen, die dahinter standen, in den verschiedenen Teilen der Welt. Und es gab für mich überhaupt keine Sekunde ein Zweifel, dass ich etwas anderes machen würde, als nämlich in den elterlichen Betrieb zu gehen. Das war für mich von vornherein klar. Wir sind mit den Baumaschinen groß geworden. Also ich glaube, bevor wir alle laufen konnten, sind wir schon was gefahren. Es hat keine Baumaschine gegeben, die meine Brüder und ich nicht am Sonntag rausgeholt hätten, unten in der Fabrik mit dem Hauptschlüssel vom Vater, sind wir da rein. Irgendwie haben wir das zum Laufen gebracht mit dem Nagel und dann sind wir mit dem Fabrikhof rumgefahren.